Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Das ist undenkbar. Und so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange für den Fisch biete. Auch das ist undenkbar. Oder so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür bietet. Das ist auch undenkbar. So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Dieser Text ist uns wohl bekannt aus Matthäus 7. Und er birgt auch viele Fragen und vielleicht auch Gedanken, die wir noch nicht in die Tiefe nachgegangen sind. Vielleicht fragen wir uns als Adventgläubige, sind wir im Laodicea-Zustand? Warum finden so wenige Menschen zu Jesus? Warum spüre ich die Kraft des Heiligen Geistes nicht in meinem Leben, obwohl ich täglich im Gebet darum bitte? Warum sind meine Gebete so kraftlos und habe das Gefühl, dass Gott mich nicht erhört? Ich bete um Gesundheit oder um, dass Familienangehörige zum Glauben finden. Und zu diesem Thema gibt es noch viele andere persönliche Fragen und Bitten, die ihr im Gebet an Gott richtet. Gibt es einen Grund, warum ich resigniert oder traurig bin, wenn er mich unerhört lässt? Als Christ hat man viele Fragen und ich schließe mich darin auch ein. Im Urlaub hatte ich die Gelegenheit, das Buch von Bruder Haubeil, Schritte zur persönlichen Erweckung, zu studieren. Und ich habe viele Antworten zu diesem Thema in diesem Buch hier gefunden. Und die möchte ich gerne in dieser Predigt mit euch teilen. In den vergangenen Jahren hatte ich schon 2 Predigten über das Gebet berichtet und ausgeführt. Aber der Kontext in diesen beiden Predigten war nie in der Tiefe mit dem Heiligen Geist gewesen. Mir ist jetzt erst bewusst geworden durch das Buch, wie wichtig das ist. In dem vorgelesenen Eingangstext benutzt Jesus in diesem kurzen Abschnitt 6-mal das Tätigkeitswort bitten. Dann ersetzt er bitten und verstärkt es durch das Wort suchen. Eine aktive Tätigkeit also. Und noch 2 weitere Male durch Anklopfen. Ebenfalls eine aktive Tätigkeit. Zeigt er uns damit nicht sehr deutlich, dass wir wegen des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist etwas unternehmen sollen? In dem Buch Christi Gleichnisse steht dazu, Gott sagt nicht, bittet nur einmal, so wird euch gegeben. Er fordert uns auf, bittet, haltet unermüdlich fest im Gebet. Ständiges Bitten gibt dem Betenden eine ernstere Geisteshaltung und lässt ihn das, was er erlangen möchte, umso sehnlicher wünschen. Jesus bringt dann 3 Beispiele, die deutlich zeigen, dass das geschilderte Handeln selbst für sündige, irdische Väter undenkbar ist. Damit will er uns zeigen, dass es für unsere Väter im Himmel noch viel undenkbarer ist, uns den Heiligen Geist nicht zu geben, wenn wir darum bitten. Jesus will uns ganz sicher machen, dass wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir entsprechend darum bitten. Durch diese und andere Verheißungen können wir im Glauben bitten und wissen, dass wir das Erbetene bereits empfangen haben. Nach Jesu Überzeugung fehlt etwas ganz Wesentliches, wenn wir nicht laufend um das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist bitten. Er macht uns deutlich darauf aufmerksam, dass wir unbedingt den Heiligen Geist benötigen. Er will, dass wir ständig die reichen Segnungen des Heiligen Geistes empfangen. Dieser Teil seines Gebetsunterrichtes ist ein einmaliger Vorgang. Es geht dem Heiligen Geist um die kostbare Gabe Gottes. Es ist die Gabe, die alle anderen Gaben mit sich bringt. Diese Gabe ist das Kurlusgeschenk Jesu an uns. Der Heilige Geist wird nicht im Ausverkauf angeboten. Er wird denen gegeben, die ihr Leben Jesu übergeben haben. Die Hingabe kommt dadurch zum Ausdruck. Jetzt zähle ich einige Punkte auf. Ein Verlangen nach Gott. Wen da dürste, nach Johannes 7, Vers 37. Gott vertrauen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Johannes 7, Vers 38. Völlige Hingabe als Folge ihres Gottvertrauens. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Römer 12, Vers 1. Gott in allem zu folgen, denen, die ihm gehorchen. Apostelgeschichte 5, Vers 22. Die ihren eigenen Weg aufgeben, den Weg Gottes gehen und dies nach dem Willen Gottes bekennen. Kehrt um und lasst euch taufen. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Nichts Unrechtes vorzuhaben. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte, so hätte der Herr nicht gehört. Psalm 66, Vers 18. Erkennen und bekennen unserer großen Bedürftigkeit. Ich habe nichts. Lukas 11, Vers 6. Fortlaufendes Bitten um den Heiligen Geist. Lukas 11, Verse 9 bis 13. Als ich das so gelesen und studiert hatte, da wurde mir bewusst, dass ich einige dieser Punkte in meinem persönlichen Leben noch nicht umgesetzt hatte. Wenn wir ehrlich sind und diese Voraussetzungen alle bedenken, dann müssen wir doch wohl alle erkennen, dass wir noch irgendwo Defizite haben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus möchte, dass wir dieses neue Leben jetzt schon bekommen und dass wir es nach seiner Wiederkunft in noch ganz anderen Dimensionen als ewiges Leben im Reich Gottes fortsetzen können. Jesus zeigt uns im Eingangstext, dass die Quelle dieses erfüllte Leben der Heilige Geist ist. Jesus war uns in seinem Erdenleben ein Vorbild. Morgen für morgen hatte er Jesus Kontakt zu seinem Vater im Himmel. Er empfing täglich eine frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Im Buch in Das Wirken der Apostel steht, für den Mitarbeiter, der sich dem Herrn geweiht hat, ist es ein wunderbarer Trost zu wissen, dass selbst Christus während seines Erdenlebens seinen Vater täglich um erneuten Zufluss der benötigten Gnade bat. Wenn Jesus täglich neu den Heiligen Geist brauchte, ist es dann noch nicht viel dringender für uns, die wir sündige Menschen sind? Der Apostel Paulus hat das Anliegen Jesu voll verstanden. Er bestätigt der Gemeinde Ephesus in Kapitel 1, Vers 13, dass sie versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, als sie gläubig wurden. In Kapitel 3, Vers 16 und 17 ermahnt er sie, stark zu werden im Geist. Und in Kapitel 4, Vers 30 ermahnt er sie, betrübt den Heiligen Geist nicht. In Kapitel 5, Vers 18 gebietet er als bevollmächtigter Apostel den Ephesern und damit auch uns, werdet voll Geistes oder lasst euch beständig und immer wieder mit dem Geist erfüllen. Wir sehen, dass wir auch dann, wenn wir bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen haben, in der Regel täglich diese Auffrischung benötigen. Für das geistliche Leben und Wachsen eines Christen ist es bedeutsam, täglich mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Bei seiner Abschiedsrede zu seinen Jüngern sagte Jesus in Johannes 16, Vers 7, Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Der Text ist uns allen bekannt. Wir müssen uns die Frage stellen, wo liegt die Ursache unseres Mangels? Die Antwort der Bibel ist, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht. Darum, dass ihr übel, also in fleischlicher Gesinnung, bittet. Römer 8, Vers 5 bis 7. Noch Jakobus 4, 2 bis 3 sagt diesen Text. Unser Herr Jesus hat uns liebevoll und eindringlich aufgefordert, um den Heiligen Geist zu bitten. Ich sagte vorhin, dass wir das laufend tun sollen. Ellen White sagte, es ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das die Gemeinden heute benötigen. Warum hungern und dürsten wir nicht nach der Gabe des Heiligen Geistes, obwohl wir die Kraft empfangen haben? Warum sprechen wir nicht darüber, beten nicht dafür oder predigen nicht darüber? Aber es geht nicht nur darum, für eine Erweckung zu beten, sondern wie Mark Finley, ihr kennt ihn ja alle durch die Evangelisationen, in seinem Vortrag sagte, und auch darum, wie Elemente seiner Erweckung in die Praxis umgesetzt werden können. Er sagte, es gibt drei Menschengruppen und ihre Beziehung zu Gott. Keine Beziehung, die Bibel nennt dies den natürlichen Menschen. Volle, echte Beziehung, die Bibel nennt diesen Menschen geistlich. Geteilte oder scheinbare Beziehung, die Bibel bezeichnet diesen Menschen als fleischlich. Die Bezeichnungen natürlich, geistlich oder fleischlich sind vom Worte Gottes her keine Bewertungen. Sie beschreiben lediglich die persönliche Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Die drei Gruppen werden in 1. Korinther 2, Vers 14 bis 16 und in 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 4 beschrieben. In 1. Korinther 2, Vers 14 lesen wir, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist immer eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich verstanden werden. Dieser Mensch lebt in der Welt und fragt nicht nach Gott. Hingegen sind fleischliche und geistliche Menschen in der Gemeinde. Es gibt zwei Gruppen und sie werden uns überwiegend in 1. Korinther 2 und 3, auch in Römer 8, Vers 1, Kapitel 1 bis 17 und in Galater 5 und 6 vorgestellt. Also mehrfach in der Bibel. Ich fange mit dem geistlichen Gemeindeglied an und lese aus 1. Korinther 2, die Verse 15 und 16. Der geistliche Mensch aber ergründet alles und wird doch selber von niemand ergründet. Denn wer des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Der geistliche Mensch ist der wahre Christ und ist erfüllt vom Heiligen Geist. Der geistliche Mensch hat sich zu Jesus grundlegend und völlig übergeben und wird es in der Regel täglich auch neu machen, indem er sich morgens im Gebet Jesus neu weiht, und zwar mit allem, was er ist und hat. In der Laodicea-Botschaft wird er als heiß bezeichnet und im Gleichnis von den klugen Jungfrauen, von den 10 Jungfrauen, als klug. Hier ist alles in Ordnung bei täglicher Bitte und die Umsetzung. Und hier wäre es schön, wenn meine Predigt enden könnte, wenn es nicht noch den fleischlichen Menschen in der Gemeinde gäbe. Ich komme zum fleischlichen Gemeindeglied. Man kann kurze Zeit oder auch lange schon Gemeindeglied sein und dennoch fleischlich sein. Solltest du oder ich zur Überraschung feststellen, dass man zurzeit noch ein fleischlicher Christ ist, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Wirklich nicht, liebe Geschwister. sondern wir können uns im Gegenteil freuen, dass wir uns noch ändern können. Wir haben noch Gnadenzeit. Diese fleischliche Gesinnung kann auch aus Unwissenheit erfolgt sein. Paulus hat selbst ein Wort an fleischliche Gemeindeglieder gerichtet. Wir lesen es in 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 4. Und ich, liebe Brüder, konnte auch mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit fleischlichen, wie mit jungen Christkindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht ertragen. Aber jetzt könnt ihr es auch noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Denn so einer sagt, ich bin paulisch, der andere aber sagt, ich bin apollisch. Ist das nicht menschlich geredet? Der Apostel Paulus spricht in diesen wenigen Versen dreimal davon, dass die Gemeindeglieder in Korinth fleischlich sind. Was bedeutet fleischlich? Er meint, dieser Mensch lebt aus der Kraft des Fleisches. Das heißt, aus den normalen Kräften und Fähigkeiten, die der Mensch hat. Darüber hinaus bedeutet es, dass er nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist oder es zumindest nicht ausreichend ist. Man muss hier nicht spekulieren, dass es Menschen mit groben Sünden sind. Nein. Paulus spricht diese Menschen mit liebe Brüder an. Wir sagen heute liebe Brüder, liebe Schwestern. Sie sind nicht oder nicht ausreichend vom Heiligen Geist erfüllt. Er musste mit ihnen reden wie mit jungen Kindern in der Gemeinde. Das zeigt, dass sie im Glauben noch nicht so gewachsen sind, wie sie es eigentlich sein sollten. In seinem Glaubensleben erfindet mancher fleischliche Christ Unzufriedenheit, Enttäuschung, Sinnlosigkeit oder eine beständige Anstrengung. So erging es mir auch. Andere fleischliche Gemeindeglieder haben sich an diesen Stand gewöhnt oder sich damit abgefunden und sind auch teilweise damit zufrieden. Wie sagst du ein Volkslied, wir sind doch alle kleine Sünderlein, und damit haben sie sich beruhigt. Wieder andere fleischliche Christen mögen begeistert sein. Sie freuen sich, dass sie die Wahrheit der Bibel erkannt haben. Fleischlich gesinnte Gemeindeglieder können sehr aktiv sein und sogar Führungspositionen in der Gemeinde oder auch in der Leitung der Kirche innehaben. Sie können für Gott sehr viel Gutes tun. Wir kennen alle den Bibeltext aus Matthäus 7, Verse 22 und 23. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Wo liegt das Problem? Jesus sagt, dass er sie nicht kennt. Sie hatten keine echte Christusbeziehung, sondern nur eine scheinbare. Wir sollten uns persönlich mal hinterfragen und folgende Punkte bei uns überdenken. Christus verleugnen kann man durch üble Nachrede, durch törichtes Geschwätz sowie durch unaufrichtige und unfreundliche Worte. Man kann Jesus verleugnen, indem man den Bürden des Lebens ausweicht oder sündigen Vergnügen nachgeht, sich der Welt anpasst, sich unhöflich verhält, sich an seinen eigenen Ansichten berauscht, selbstgerecht ist, an Zweifeln festhält, sich unnötige Sorgen macht, sich trübsinnigen Gedanken hingibt. In all diesen Dingen zeigt der Mensch gegenüber Christus, dass er noch fleischlich gesinnt ist. Ich fasse die Punkte mal kurz zusammen. Unkenntnis, Unglaube oder Kleinglaube, irrige Auffassungen, Überbeschäftigung, verborgene Sünden, handeln überwiegend nach Gefühlen. Gott möchte uns von unserem Ich-Denken und Ich-Fühlen befreien. Gott lädt uns ein, unser Ich ihm zu übergeben, damit er sein Werk in uns vollbringen kann. Moritz Menden, auch ein adventistischer Prediger, sagte, eine teilweise Übergabe ist keine wirkliche Übergabe. Man kann sich nicht ein bisschen an Christus übergeben, ebenso wenig wie man ein bisschen schwanger sein kann. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Ein Zwischending gibt es nicht. Über die tägliche Hingabe lesen wir bei Ellen White, nur jene, die Christi Mitarbeiter werden wollen, nur jene, die sprechen, Herr, alles, was ich habe und was ich bin, ist dein, werden als Kinder Gottes anerkannt. Wir haben vorhin in 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 4 gelesen, dass dreimal das Wort noch vorkommt. Ihr seid noch fleischlich. Das zeigt uns, dass es für den fleischlichen Menschen möglich ist, geistlich zu werden. Niemand muss fleischlich bleiben. Also ist doch eine frohe Botschaft für uns. Ich wiederhole, Jesu Begründung für die Lauheit finden wir in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus befindet sich nicht im Zentrum dieses Lebens, sondern draußen am Rande. Zwei Beispiele. Ein Mann kann sich beruflich enorm einsetzen und vernachlässigt dabei seine Frau. Er ist engagiert in seinem Beruf, aber lau in seiner Ehebeziehung. Man kann ein sehr engagiertes Gemeindeglied sein, ein sehr fleißiger Gemeindeleiter oder Pastor oder Vorsteher, aber dennoch lau sein in seiner Christusbeziehung. Man ist so engagiert bei der Durchführung vieler Aufgaben, dass man die persönlichen Christusbeziehung vernachlässigt. Das ist die Lauheit, die Jesus bei uns aufheben möchte. Ich komme noch einmal auf das Gleichnis der 10 Jungfrauen zurück. Alle hatten Lampen. Alle gingen dem Bräutigam entgegen. Alle waren in der Adventerwartung. Alle schliefen ein. Alle. Alle hörten den Ruf und wachten auf. Alle machten ihre Lampen fertig. Alle Lampen brannten. Die Hälfte stellte aber fest, unsere Lampen verlöschen nach kurzer Zeit. Wir wissen, dass das Öl für den Heiligen Geist steht. Die Törichten zeigen uns, dass sie wohl etwas Heiligen Geist hatten. Aber das reichte nicht. Das Öl war zu wenig. Das war der Unterschied bei den 10 Jungfrauen. Jesus sagte zu den törichten Jungfrauen, ich kenne euch nicht. Sie haben sich zu spät um das Öl, um den Heiligen Geist bekümmert. Durch diese Aussage Jesu sehen wir deutlich, dass unsere persönliche Beziehung zu ihm mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Wer nicht vom Heiligen Geist erfüllt lebt, von Jesus nicht anerkannt wird, hat ein Problem. In 1. Johannes 3, Vers 24 steht, und daran erkennen wir, dass er, Jesus, in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Römer 8, Vers 9, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Deutlicher konnten Worte Jesu nicht sein. Auch ein adventistischer Prediger, A.W. Tozer, sagt, wenn der Heilige Geist heute von der Gemeinde zurückgezogen würde, würden 95% von dem, was wir tun, weitergehen und niemand den Unterschied merken. Wenn der Heilige Geist von der neutestamentlichen Gemeinde, also zur Urgemeinde zur Zeit Jesu, zurückgezogen worden wäre, hätten 95% von dem, was sie taten, aufgehört und jeder hätte den Unterschied gemerkt. Eine gravierende Aussage. Wir sollten uns die Frage stellen, sind wir daher oft kraftlos und weitgehend ohne Sieg? Hat eine fleischliche Haltung etwas damit zu tun, dass wir nur ein schwaches Gemeindewachstum in vielen Gebieten erleben? Kommen die gravierenden Probleme in vielen Bereichen durch unsere fleischliche Haltung? Im persönlichen Bereich können wir das schnell ändern. Mit Gottes Hilfe. Und nun möchte ich einen sehr sensiblen Bereich ansprechen. Gilt diese fleischliche Gesinnung auch für die Prediger, für die Pastoren? Der adventistische Evangelist Johannes Mager, viele kennen ihn ja vielleicht auch durch Kassettenvorträge, die ja verbreitet sind, sagte und spricht dann in Ich-Form. Also es ist ein Zitat von ihm. Für einen Prediger bedeutet das, ich kann eine fundierte theologische Ausbildung haben, mich in den Grundsprachen der Bibel auskennen und das exegetische Handwerk gekonnt ausüben. Ich kann die großen Wahrheiten der Bibel intellektuell aufgenommen und verstanden haben und mich in der Dogmatik verschiedener Jahrhunderte auskennen. Ich kann homiletisch auf der Höhe sein und aktuell und lebensnah predigen und trotz all meines Wissens und meiner Gaben nicht vom Heiligen Geist erfüllt sein. Bücher, Bildung, gute technische Ausstattung, selbst Charismen bilden dann einen Ersatz für die fehlende Geistesfülle. Predigten, öffentlich beten, Gemeindeleben organisieren, Evangelisationsprogramme erstellen, Seelsorge ausüben, das alles kann ich lernen, auch ohne den Heiligen Geist dann praktizieren. E.G. Weit hat diese gefährliche Möglichkeit in Review and Herald 1890 so formuliert. Der Grund, warum so wenig vom Wirken des Geistes Gottes sichtbar ist, liegt darin, dass Prediger lernen, ohne ihn zu arbeiten. So wichtig eine grundlegende Ausbildung und systematische Weiterbildung für einen Prediger ist, noch wichtiger ist es für ihn, sie ständig vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Ich möchte mit dieser Aussage keinen persönlich angreifen. Wirklich nicht. Aber warum hören heutzutage viele Pastoren und Prediger mit ihrem Beruf auf? Man hört immer wieder dann vom Burnout, von psychischen Erkrankungen, dass sie mit den Belastungen nicht klarkommen. Das gab es früher, zu meiner Jugendzeit nicht. Ich war vor kurzem in der Karibik, ich habe euch davon berichtet, und erlebte kraftvolle Gemeinden auf den Inseln. Die Bitte um den Heiligen Geist und die Wandlung vom fleischlichen zum geistlichen Menschen war fester Bestandteil eines jeden Gottesdienstes. Man kann diese Predigten auf Englisch auch online verfolgen. Und man sieht es in jeder Predigt, dass sie darüber sprechen und die Gemeinde auffordern, zum geistlichen Menschen zu werden, damit der Heilige Geist Großes tun kann. Und er tut dort Großes. Das Gemeindewachstum ist dort zu sehen. Zwischen 10-12% der Bevölkerung sind dort Adventisten. Wenn ich auf der Straße angesprochen wurde, sagte ich immer, I'm Seventh-day Adventist. Und das sagte mir dann der Gegenüber, ich bin auch einer oder in meiner Familie ist irgendeiner. Das war wunderbar. Kann das nicht hier auch bei uns sein? Hier in Grevenbruch, in Neuss, in unserem Umfeld? Wenn wir auf die Straße gehen und einer sagt auch, bei mir ist auch einer Adventist oder ich bin es? Daher kommt nur die Frage, wo stehe ich? Ist es jetzt nicht das Wichtigste, dass ich erkenne, zu welcher Gruppe ich gehöre? Wo stehe ich? Liebe Geschwister, es geht um das Lebensglück. Bei dem Lesen dieses Buches hier war ich erschrocken über das Ausmaß des Problems, das ich habe, am Mangel des Heiligen Geistes. Ich bin sehr nachdenklich geworden und wünsche mir, dass du und ich tiefer in uns gehen und unser Leben erneut dem Herrn Jesus weihen, als geistlich gesinnte Menschen und Nachfolger. Jesus möchte uns neue Impulse schenken, eine neue Erweckung. Wir können sehr schnell vom fleischlichen zum geistlichen Menschen werden. Ellen White sagt in Schritte zu Jesus, Jesus zu folgen erfordert, sich von ganzem Herzen zu bekehren und diese Bekehrung jeden Tag zu erneuern. Wenn man unsere Hingabe bei der Bekehrung vorbehaltlos war, nützt uns das gar nichts, wenn wir sie nicht jeden Tag erneuern. Weihe dich Gott jeden Morgen. Tue dies als allererstes. Bete, nimm mich, o Herr, lass mich ganz dir gehören. Alle meine Pläne lege ich zu deinen Füßen. Gebrauche mich heute in deinem Dienst. Bleibe in mir und lass alles, was ich tue, in dir geschehen. Bete dies täglich. Weihe dich Gott jeden Morgen für diesen Tag. Übergib ihm all deine Pläne. Dann führe sie aus oder gib sie auf, wenn Jesus, der Heilige Geist, dir etwas anderes zeigt. So kannst du Tag für Tag dein Leben in seine Hände legen. Und dein Leben wird als Christ Jesus immer ähnlicher. In unserer Studienanleitung aus dem Jahr 2014 zur Bibel heißt es dazu, Taufe mit dem Heiligen Geist bedeutet, völlig unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu kommen, völlig von ihm erfüllt zu sein. Dies ist kein einmaliges Erlebnis, sondern etwas, das sich ständig wiederholen muss. Und hierzu ist die tägliche Andacht sehr, sehr wichtig. Dazu muss man auch ins Alte Testament zurückgehen. Das Fundament des gesamten Gottesdienstes am Heiligtum war das Brandopfer am Morgen und am Abend. Am Sabbat gab es ein zusätzliches Brandopfer. Welche Bedeutung hatten die Brandopfer? Wir haben das schon mal in unseren Lektionen erarbeitet, aber mir war die Bedeutung doch wieder entfallen. Das Brandopfer verkörperte die völlige Hingabe des Sünders an den Herrn. Hier behielt der Mensch nichts für sich. Alles gehörte Gott. Die Stunden des Morgens- und Abendsopfers sah man als heilig an. Sie wurden für das ganze jüdische Volk zu bestimmten Gebetszeiten dargebracht. Und diese Gewohnheit ist für den Christen Vorbild für seine Morgen- und für seine Abendandacht. Gott missbilligt zwar Zeremonien ohne den Geist der Anbetung, er sieht aber mit Wohlgefallen auf die, die ihn lieben und sich morgens und abends vor ihm beugen, um Vergebung der Sünden zu erlangen und ihn um den notwendigen Segen zu bitten. Erkennen wir, dass die tägliche Andacht in Verbindung mit dem Sabbat die Grundlage des geistlichen Lebens ist? Macht uns dies zusätzlich bewusst, dass die täglich um volle Hingabe an Jesus Christus geht, der eingeladen wird, durch den Heiligen Geist zu uns zu kommen? Es ist eines der wichtigsten geistlichen Prinzipien, Gott an jedem Tag Vorrang vor allen anderen Dingen einzuräumen. In Matthäus 6, Vers 33 steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das Reich Gottes bedeutet, jetzt Christus im Herzen zu haben. Daher die tägliche Hingabe und tägliche Bitte um den Heiligen Geist in unserer persönlichen, stillen Zeit. Wer keine oder nur wenig stille Zeit mit Gott verbringt oder eine unzureichende Andacht pflegt, wird dann vielleicht nur einmal pro Woche im Gottesdienst gestärkt. Das wäre, als wenn wir nur einmal die Woche Nahrung zu uns nehmen würden. Das ist doch fatal. Johannes 4, Vers 23 und 24. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist anbeten bedeutet sicher das bewusste Anbeten, aber auch das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. In der Wahrheit anbeten bedeutet, in voller Hingabe an Jesus zu leben, der die Wahrheit in Person ist. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich denke, wir wollen mit Gottes Hilfe Fortschritte machen und in unserer Erkenntnis wachsen. Es kann sein, dass die folgende mangelhafte Sicht für Menschen hinderlich war, vorwärts zu gehen. Noch einmal die Frage, bin ich vom Heiligen Geist erfüllt? Bitte stelle dir doch einmal folgende Fragen in Bezug auf dein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Ist etwas vom Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben zu bemerken? Hat er mir, zum Beispiel Jesus, wirklich als Person groß und lebendig gemacht? Beginne ich, die innere Stimme des Heiligen Geistes zu hören und zu verstehen? Kann er mich in den großen und kleinen Entscheidungen meines Lebens führen? Ist in mir eine Art von Liebe für andere Menschen erwacht? Schenkt mir der Heilige Geist zartes Mitgefühl und tiefe Sorge um Menschen, die ich normalerweise meiden würde? Erlebe ich immer wieder, wie mir der Heilige Geist hilft, mit meinem Mitmenschen umzugehen? Gib mir der göttliche Helfer zum Beispiel die rechten Worte, die das Herz eines Menschen erreichen, der in Sorge und Kummer ist? Und gib der Heilige Geist mir die Kraft, damit ich anderen das Leben Jesu bringen und sie zu Jesu Reich führen kann? Erlebe ich, wie der Helfer mir in meinen Gebeten beisteht und mir hilft, die tiefsten Gefühle meines Herzens vor Gott recht auszubreiten? Wenn wir all diese Fragen bedenken, sehen wir, dass wir noch ein großes Bedürfnis haben, im Heiligen Geist zu wachsen, ihn besser kennenzulernen und ihn mehr zu lieben. Das ist bei mir wirklich aufgestoßen, als ich die ganzen Fragen hier tief über nachgedacht habe. Ich selber habe erkannt, dass ich nicht alle Punkte mit Ja beantworten konnte. Mein Gebet ist daher täglich, vom fleischlichen zum geistlichen Nachfolger zu werden. Vielleicht sagst du zu dir selber, das kann ich nicht, ich bin zu schwach. Bitte denke daran, dass wir vieles nicht erklären können. Wir wissen bis heute nicht, was Elektrizität ist, obwohl wir sie alle benutzen. Wir wissen bis heute nicht, wie Kinder sprechen lernen, aber alle lernen es. In der natürlichen Welt sind wir ständig von Wundern umgeben, die über unsere Fassungskraft hinausgehen. Sollte es uns dann nicht auch überraschen, dass wir im geistlichen Bereich auf unergründliche Geheimnisse stoßen und Wunder erleben? Wir sollten an Sprüche 3, Vers 5 und 6 denken. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Hier finden wir klare Bedingungen Gottes hinsichtlich der Verheißung. Wir haben in der Bibel tausende Verheißungen. Betet um diese Verheißungen und glaubt daran. Wenn ihr zweifelt, dann macht ihr Gott zum Lügner. Das wollen wir unter gar keinen Umständen. Betet in diesem Fall, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben, dann vertraue. Wir sehen, dass unser Glaube in Jesus Christus, also unser Gottvertrauen, eine wichtige Voraussetzung für den Empfang des Heiligen Geistes ist. Wenn wir mit diesen Verheißungen beten, dann ist das Glauben leicht. Und eine Bitte sollte in unserem Gebet nie fehlen. Herr, nimm meine fleischliche Gesinnung und schenke mir eine geistliche Gesinnung. Ich will mich heute dir ganz übergeben. Amen. Wir singen zum Abschluss das Lied Nummer 77, die Strophen 1, 2 und 4.